Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future Vet Business. Ich habe mir wieder eine Gästin eingeladen. Ich bin nicht alleine hier und auch nicht mit Kathi. Aber das ist gar nicht so schlimm, sondern ich freue mich sehr, dass wir heute eine weitere Kollegin begrüßen dürfen. Und zwar ist Dr. Christine Schenk zu Gast. Christine ist Tierärztin. Interessanterweise habe ich in der Vorbereitung gemerkt, wir sind uns quasi schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, immer nur mit so einem, also theoretisch, immer ein bisschen Versatz dazwischen, weil du hast zwar unter anderem in Lüttich studiert, aber du hast in Gießen promoviert an der JEU, wenn ich es richtig gesehen habe. Da bin ich tatsächlich, habe ich mein Studium beendet. Du hast auch einige Zeit als Tierärztin gearbeitet im Raum Düsseldorf. Das ist meine Heimat. Also hier hätten wir uns auch durchaus über den Weg laufen können. Und wir hatten zwischenzeitlich sozusagen auch einen gemeinsamen Arbeitgeber, nicht zur gleichen Zeit, wie gesagt, immer mit ein paar Jahren Versatz, aber fand ich irgendwie ganz interessant, dass sich unsere Wege ja so ein bisschen über die Jahre verteilt fast gekreuzt hätten. Und jetzt ist es aber endlich soweit. Sie haben sich gekreuzt, liebe Christine. Du bist Tierärztin und wir sprechen heute über, ja, vor allem über deine Praxis, die du dir gerade aufbaust oder aufgebaut hast, und zwar deine Praxis für mobile Ultraschalldiagnostik. Bevor ich jetzt weiter brabbel, habe ich deine Station, ohne zu tief einzusteigen, einigermaßen richtig dargelegt oder möchtest du noch gerne was ergänzen?
Ja, hallo erstmal. Das hast du ganz gut so beschrieben. Ich bin etwas älter als du, glaube ich. Deswegen bin ich
vielleicht
erst früher fertig geworden. Ich bin 2007 schon in Gießen fertig geworden und bin dann in verschiedenen Kliniken gewesen und auch als Medical Consultant in der Fachberatung bei IDEX. Und genau, das ist so mein Werdegang gewesen.
Ja, witzig. Also wie gesagt, ne, diese einzelnen Stationen, also ich musste ein bisschen schmunzeln, weil da doch immer wieder so, ja, sozusagen Pfade sind, die sich kreuzen.
Wir haben ja auch einige Kollegen, die wir gemeinsam kennen und über die sich auch unsere Wege quasi gekreuzt haben.
Ja, also es ist, die Tierärztewelt, ich stelle es ja immer wieder fest, ist irgendwie ziemlich klein und ich freue mich, wie gesagt, umso mehr, dass du heute da bist, weil ich finde das, was du machst, total spannend. Und lass uns doch mal da einsteigen. Ich habe schon gesagt, du hast ein etwas anderes Praxiskonzept, als wir es kennen. Und genau deswegen sprechen wir heute mal rüber, weil wir wollen ja hier auch inspirieren und Kolleginnen inspirieren, vielleicht auch mal ein bisschen out of the box zu denken. Wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir da über Spezialisierung gesprochen haben. Und du hast dich spezialisiert. Wie gesagt, du hast eine mobile Ultraschalldiagnostik oder eine Praxis für mobile Ultraschalldiagnostik. Erzähl uns doch mal, was wir uns darunter vorstellen und vor allem, wie bist du da hingekommen? Wie bist du darauf gekommen, dich in diesem Bereich zu spezialisieren und selbstständig zu machen?
Ja, also ich bin, wie gesagt, mobile Ultraschallspezialistin. Das heißt, ich habe ein Ultraschallgerät, das ich mit mir mitnehme. Das ist so, ich war jetzt gerade auch erst in der Praxis und die sagten zum ersten Mal, vor einigen Monaten, und die sagten dann, ja, dann müssen wir dir ja helfen, die Treppe hochzutragen, das große Gerät, aber das ist nur ein etwas größerer Laptop, dieses Ultraschallgerät, und das kann man in einem kleinen Rollenkoffer, wie so ein etwas größerer Handgepäckskoffer vom Flugzeug, mit sich rumfahren. Da sind dann das Ultraschallgerät und die Sonden drin. Und so fahre ich dann in die Praxen. Und zwar ist es so, dass es Praxen gibt, die ich betreue. Die bieten ihren Kunden dann Ultraschalltermine zu einem bestimmten Termin an, den wir vorher vereinbart haben. Und dann komme ich in die Praxis und die Termine sind hintereinander weggelegt für mich. Ich schall die Patienten und bespreche die Befunde mit den Besitzern. Und die Praxis bekommt dann einen Befundbericht. Das sind zum einen natürlich auch sehr, sehr viele Herzpatienten, aber da ich auch Fachtierärztin für innere Medizin zusätzlich zur Fachtierärztin für Kleintiere bin, habe ich auch sehr, sehr viele internistische Patienten, die ich dann Abdomen schalle und auch entsprechend zu ihren internistischen Erkrankungen berate. Mhm. Wie bin ich dazu gekommen? Es ist so, dass eine Freundin von mir in Düsseldorf das schon 2018 gemacht hat, dass sie sich selbstständig gemacht hat in dem Bereich. Die war wieder inspiriert von einer anderen Freundin, die das auch schon davor gemacht hat, allerdings in Niederlanden. Und ich habe immer schon darüber nachgedacht, dass es eigentlich ein sehr, sehr schönes Praxismodell ist, weil man sich spezialisieren kann, wirklich das machen kann, was man gerne möchte. Es ist so, dass man es frei einteilen kann und es ist natürlich auch eine sehr, sehr große Hilfe für die Kollegen vor Ort, die entweder nicht das Personal haben, nicht die Fachkenntnis haben, den Herzultraschall durchzuführen oder auch einfach nicht die Gerätschaften haben, den Ultraschall durchzuführen. Und dadurch können sie das natürlich sehr, sehr einfach anbieten und bezahlen mich nur für die Ultraschalls, die ich mache, müssen also auch nicht die ganze Zeit irgendeinen Spezialisten vor Ort haben. Und gerade mit dem Fachkräftemangel ist es natürlich auch einfach schwierig, jemanden zu finden. Und dadurch denke ich, dass es schon eine sehr große Win-Win-Situation ist. Und eigentlich habe ich immer gedacht, ja, irgendwann mache ich das mal mit der Selbstständigkeit, wenn man keine Kinder mehr im Kindergartenalter hat und alles irgendwie ein bisschen flexibler ist. Und dann war ich aber angestellt und es war einfach auch häufig doch ein bisschen schwierig von der Organisation, weil zum Beispiel die Notdienste dann ab 7 Uhr starteten, die Kita aber erst um 7.15 Uhr aufmachte. Und so war es dann so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, warum nicht jetzt? Und habe das dann 2023 diesen Schritt gemacht.
Wow, wow. Also tatsächlich aus der, also die Motivation, dann das umzusetzen, wieder jetzt auch eine schöne Chance vielleicht nochmal hervorzuheben, das ganze Thema, ne, den Beruf Tierärztin mit Familie übereinzubringen, hast du für dich gesehen, hey, warum nicht jetzt? Finde ich total, total spannend, weil da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ne? Und die Realität, dass wir eben ganz viele Mamas in unserem Berufsfeld haben, die eine Möglichkeit suchen, ja, das Ganze so ein bisschen unter einen Hut zu bringen, finde ich das total schön, dass du das mit uns heute teilst. Darf ich dich nochmal vielleicht auch ergänzend dazu nochmal fragen, also du hast ja schon erzählt, du hast auch verschiedene Fachtierärzte, also Titel gemacht, beziehungsweise einfach dich hier extrem weitergebildet, dich extrem fachlich weitergebildet und spezialisiert. Woher kommt die Faszination fürs Ultraschallen? Hast du da irgendwie so einen Moment mal gehabt, wo du irgendwie was Cooles erleben konntest? Oder gibt es da irgendwie so einen Beweggrund, dass du dich gerade in diesem Bereich dann spezialisiert hast und das jetzt machst?
Kann ich so eigentlich gar nicht unbedingt sagen. Also Ultraschall macht natürlich schon viel Spaß, wobei mir wurde auch häufig gesagt, du kannst auch Chirurgie machen, aber irgendwie bin ich dann doch so, ich weiß nicht, klingt vielleicht jetzt
ein bisschen in dir
doof für eine Tierärztin, aber wenn es blutet, dann muss das nicht unbedingt sein. Also Chirurgie mochte ich nie so ganz. Ich habe das zwar im Notdienst auch gemacht und auch die Magendrehung operiert, aber irgendwie war das nie so wirklich meins und die Internistik hat mich einfach viel, viel mehr fasziniert. Und es ist ja so, dass ich durch meine selbstständige Tätigkeit gar nicht nur den Ultraschall abdecke, sondern auch viele internistische Fälle trotzdem weiter betreue. Also wo ich dann internistische Beratung auch von den Patientenbesitzern mache. Und klar, es ist deutlich ultraschalllastiger, aber die internistische Beratung bleibt halt weiter dabei. Und das ist im Prinzip ja schon genau das, was ich vorher in der Praxis auch gemacht habe. Und wie du schon sagst, es ist halt doch so, dass man sich einfach gerade auch mit Familie viel besser organisieren kann, weil wenn es jetzt mal so ist und die Kita geschlossen ist, dann kann ich halt sagen, okay, an dem Tag kann ich keine Termine annehmen und das macht es natürlich viel, viel einfacher in der Organisation der Familie.
Total spannend. Okay, also das heißt, die Internistik ist hier wirklich so der, ich sag mal so, der Treiber dahinter und das Ultraschall ist einfach ein diagnostisches Mittel, was du einfach, du hast schon gesagt, das ist ja total abgefahren, im kleinen Handgepäckskoffer mitbringen kannst und kannst dann trotzdem diese spannenden Fälle aufarbeiten. Das finde ich total schön, ohne eben, dass du in einer eigenen Praxis stehen musst oder hier so gebunden bist.
Genau.
Vielleicht magst du mal erzählen so ein bisschen, du hast schon erzählt, genau, dass du in die Praxen reingehst. Wie läuft das denn insgesamt ab? Also woher kommen denn deine Kunden? Du hast ja gesagt, dass die Praxen für dich Termine machen. War das schon immer so? Oder bist du vielleicht, ich habe das auch schon mal in einer anderen Praxis gehört, die Kollegin hat dann einen festen Tag in der Praxis, wo sie einfach die Sachen reingelegt bekommt. Ist das bei dir genauso? Oder machst du selber Termine mit Kunden noch aus? Wie läuft das im Detail?
Prinzipiell machen die Praxen die Termine mit den Kunden. Also ich habe natürlich ab und zu schon auch Kundenkontakt, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendein Tier geschallt habe, und ganz häufig geht es um Zählung der Atemfrequenz bei Herzpatienten oder nochmal eine Anpassung von der Therapie, dass die Kunden mir dann auch schon mal E-Mails schreiben. Aber ansonsten ist es im Normalfall so, dass die Praxen die Termine machen. Und in vielen Praxen ist es halt vorher so gewesen, dass sie die Patienten wegschicken mussten in irgendwelche Kliniken, die weiter entfernt waren für den Ultraschall. Und die sind natürlich jetzt sehr, sehr dankbar, dass die Kunden einfach zu ihnen direkt kommen können. Und vor allem die Kunden sind auch sehr, sehr dankbar. Ich sage jetzt mal, die Oma, die nebenan wohnt und kein Auto hat, die freut sich natürlich, wenn sie die Möglichkeit hat, in der Praxis den Ultraschall durchführen zu lassen bei ihrem Hund. Die hätte nämlich gar keine Möglichkeit, bis zur Klinik zu kommen, weil sie einfach nicht mobil ist. Und die Besitzer sagen halt auch, dass die Tiere das in der Praxis ja kennen und da eigentlich auch ganz gerne hingehen teilweise, oder es einfach für die Besitzer stressfreier ist, weil sie den Ablauf kennen. Und wenn sie in eine Klinik müssen, dann ist es halt eben schon wieder Stress, Aufregung deutlich mehr. Und das ist das, was einfach sehr gerne angenommen wird. Und ich denke auch, dass halt vielleicht auch mehr diagnostiziert wird. Es ist ja schon so, dass wir immer mehr in die Spezialisierung gehen und auch immer mehr bei den Tieren gemacht wird und auch verlangt wird von den Besitzern, dass mehr gemacht wird, um die Lebensqualität und die Lebensdauer zu verlängern, wenn es möglich ist. Und da denke ich, dass einfach viel, viel mehr Besitzer auch aufgeklärt sind. Das sehe ich auch bei den Rassekatzen, dass die Besitzer halt frühzeitig nach einem Herzultraschall fragen und Tiere durchchecken lassen. Solche Patienten habe ich halt auch relativ viele. Und da habe ich auch das Gefühl, dass von Anfang an, wo ich das jetzt gemacht habe, bis heute, was ja ungefähr 2 Jahre sind, es doch so ist, dass das Verständnis für die Erkrankung größer geworden ist und auch potenziell mehr Tiere einen Herzultraschall angeboten bekommen und auch viele Besitzer bereit sind, den dann auch durchzuführen.
Cool. Also das heißt, da hat sich schon in diesen 2 Jahren doch einiges getan. Und wie ist das für dich? Du hast eben schon gesagt, dass du auch internistische Fälle dann auch aufarbeiten kannst. Also bist du regelmäßig in denselben Praxen, jede Woche an jedem Tag in einer anderen Praxis, oder macht ihr das so ein bisschen, also könnt ihr Fälle sammeln? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt uns zuhört und vielleicht selber überlegt, hey, ich habe ja auch vielleicht einen Skill, muss jetzt ja nicht Ultraschall sein, kann ja auch eine andere Diagnostik sein, mit der ich sowas potenziell machen könnte. Wie bist du da aufgestellt? Siehst du auch immer wieder die gleichen Patienten? Also kannst du sie über einen längeren Zeitraum begleiten? Oder bist du eben, ja, weiß nicht, tingelst du durch die ganze Bundesrepublik? Wie können wir uns das vorstellen?
Also zu deinem letzten Teil der Frage erstmal, ja. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich fahre eine halbe Stunde um meinen Wohnort rum, weil es hier einfach mit Familie noch zu organisieren war. Ich habe dann nach 2 Monaten, weil ich eher ein ungeduldiger Mensch bin, gedacht, ach, es sind jetzt doch nicht so viele Fälle. Und ich telefoniere nochmal 45 Minuten Umkreis ab, ob da Praxen sind, die Interesse haben. Es war am Anfang so, dass ich mich wirklich ans Telefon gesetzt habe, vorher rausgesucht habe, welche Praxen bei mir im Umfeld sind, geguckt habe, ob die jemanden haben, der Herzultraschall macht, und die Praxen dann angerufen haben, die keinen hatten. Und inzwischen fahre ich so 45 bis 50 Minuten. Ich bin aber absolut ausgebucht. Also ich habe sehr, sehr viele Anfragen von Praxen in den letzten Monaten, die ich ablehnen musste, weil es einfach keine Chance mehr, also ich habe keine Kapazitäten mehr, weil es so viel geworden ist inzwischen. Und es gibt Praxen, die wirklich jede Woche Termine für mich haben. Also dann bin ich zum Beispiel mittwochs vormittags bin ich immer in einer bestimmten Praxis, da bin ich jede Woche. Dann gibt es viele Praxen, wo ich alle 2 Wochen zum Beispiel oder alle 3 Wochen bin. Und es gibt aber auch einzelne Praxen, die sammeln und melden sich dann bei mir, wenn sie genügend Fälle zusammen haben, damit wir dann einen Termin vereinbaren.
Ja, super. Okay, also hat sich das so ein bisschen Also du bist da relativ flexibel, ja? Höre ich da so ein bisschen raus, was so die Praxis fällt auch an. Also du bist jetzt nicht mehr flexibel, was Neuaufnahme gibt, das habe ich gerade verstanden, aber diese Struktur, wie ihr das dann mit den Praxen organisieren könnt, das heißt, da guckt ihr dann auch vielleicht, wie viel Patientenaufkommen sie haben und wie viele Fälle
Genau.
dann auch relevant sind? Oder wie macht ihr das? Ja.
Genau, im Prinzip gucken wir so ein bisschen, wie das Patientenaufkommen ist. Es ist so, dass ich natürlich ein gewisses Patientenaufkommen brauche pro Praxis, weil wenn ich natürlich einen ganzen Vormittag blockiere für eine Praxis mit 2 Patienten und die Praxis mit 10 Patienten hat dann keine, für die habe ich keine Kapazitäten, das ist natürlich schlecht. Ich habe am Anfang auch noch deutlich mehr die Notfallschalts gemacht, dass ich halt losgefahren bin, als ich noch etwas weniger zu tun hatte und dann für eine Praxis einzeln gefahren bin und für einen einzelnen Fall, dem es schlecht ging, gefahren bin. Inzwischen ist es so, dass die Praxen dann diese Patienten an die Praxis schicken, wo ich gerade bin, häufig, oder dann doch an die Klinik, wie sie es früher gemacht haben, wenn es halt zu weit weg ist, also wenn ich zu weit weg bin von der Praxis, weil ich einfach dadurch, dass es deutlich mehr geworden bin, das nicht mehr so in dem Maße schaffe. Also in Ausnahmefällen mache ich das noch, wenn ich da die Kapazität habe. Aber das ist einfach so, wenn viel zu tun ist, ist es natürlich schwieriger, dann für einen einzelnen Schall eine halbe Stunde irgendwo hinzufahren, den zu schallen und dann wieder eine halbe Stunde zurückzufahren.
Ja, klar, das muss man natürlich genau abwägen, ne? Wie sinnvoll das Ganze ist. Du hast eben schon die Kolleginnen und Kollegen angesprochen, wie du so gestartet hast, erst im näheren Umfeld, dann noch ein bisschen weiter weg und mittlerweile hast du viele Anfragen, die du gar nicht bedienen kannst. Wie war denn so dieser Start loszulegen und ja, Praxen anzurufen, zu sagen, hey, ich kann Ultraschallen, also wie müssen wir uns das vorstellen? Hast du da so angerufen, ich kann Ultraschallen, ich würde gerne bei euch in der Praxis stundenweise vorbeikommen oder wie ist das damals gelaufen? Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Ja, das war eigentlich gar nicht so eine, also das fand ich gar nicht so dramatisch, da mitzustarten und die Praxen anzurufen. Im Prinzip war eher so der erste Schritt, überhaupt in die Selbstständigkeit zu gehen. Das, was jetzt quasi ein bisschen mehr irgendwie man sich überwinden musste dann, weil zu dem Zeitpunkt, als ich die Praxen angerufen habe, da war ja schon quasi das meiste geklärt und da hatte man sich schon eingedeckt mit Materialien wie dem Ultraschallgerät, sodass es dann quasi nur noch vorwärts ging, quasi. Und da war es eher so am Anfang, ich weiß noch, irgendwann saß ich halt im Ultraschallraum und habe geschallt und es war halt wieder so ein Tag, wo ich Notdienst hatte morgens und man nicht weiß, ob um 7 Uhr das Telefon klingelt und man los muss in die Praxis und es vorher noch schafft, in die Kita zu fahren oder halt eben auch nicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich mich nicht eigentlich selbstständig? Und auf dem Rückweg nach Hause von der Arbeit habe ich dann meine Freundin angerufen, die das schon länger macht in Düsseldorf. Und die sagte dann, ja, die meisten sagen immer, dass sie sich selbstständig machen wollen und machen es dann doch nicht. Und das hat mich natürlich schon ein bisschen angespornt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann heißt das jetzt wohl, dass ich das jetzt durchziehen muss. Und dann habe ich mich halt auch mit meinem Mann unterhalten und gesagt, ja, ich würde das dann schon ganz gerne jetzt machen. Und dann sagt er, ja, dann brauchst du aber auch eine relativ lange Planungsphase. Also das war Mitte Oktober, als ich darüber nachgedacht habe. Und er meinte dann so, ja, im Mitte nächsten Jahres könntest du vielleicht soweit sein und dann habe ich das immer weiter verkürzt. Ich habe dann gesagt, am 1. Mai möchte ich starten und dann am 1. April und im Endeffekt habe ich am 1. März gestartet. Das war noch zu der Zeit, wo es ein bisschen schwierig war mit den Lieferengpässen, dass nicht klar war, ob man das Gerät und alles so bekommt, aber es hat dann zum Glück doch alles einigermaßen gut geklappt. Ja, und dann habe ich, glaube ich, im Januar, Ende Januar, die ersten 3 Praxen kontaktiert und denen gesagt, dass ich am 1. März mich selbstständig machen wollte, war auch in 3 Praxen persönlich vorbeigefahren und die anderen habe ich, also da hatte ich angerufen und bin dann anschließend persönlich vorbeigefahren, weil die sagten, wir können uns ja mal kurz unterhalten und die anderen habe ich einfach angerufen und habe gesagt, ja, ich mache Ultraschall, bin Internistin und würde das anbieten und wollte mal fragen, ob da Interesse besteht. Und Genau. Dann haben viele gesagt, ja, ich darf meine Unterlagen schicken. Ich hatte so einen kleinen Flyer gedruckt, wo ich meine Daten draufgeschrieben habe und meine Preisliste und so. Und das habe ich dann den Praxen geschickt und dann haben sich Praxen gemeldet einfach.
Also das ist ja, genau, das wäre so eine Frage von mir noch gewesen, wie hast du diesen Kundenstamm so entwickelt oder aufbauen können? Finde ich total spannend. Weißt du, mein Herz schlägt ja für Vertrieb und Marketing. Von daher ist natürlich das immer total wichtig, wie findet man eigentlich seine Kunden? Und es ist total schön zu hören und vielleicht auch für unsere Kolleginnen, die uns jetzt zuhören, auch eine Inspiration. Also ich höre so raus, du hast eigentlich, ja genau, du hast hier so ein kleines Starterpaket zurechtgelegt mit deinen Informationen, die die Leute brauchen von dir und hast sie einfach angerufen und hast dich getraut und hast mit deinem ganzen, genau, ich muss es jetzt durchziehen, gesagt, ich lege mal los und schau mal, ob es funktioniert, ja. Und jetzt bist du seit 2 Jahren dabei und sagst schon selber, ich kann keine neuen Praxen mehr annehmen, weil ich einfach so ausgelastet bin. Was ich total schön zu hören finde und Gratulation an der Stelle, dass du da an diesem Punkt bist.
Danke.
Ne, das muss man ja auch wirklich schaffen, durchhalten und durchziehen. Und da wäre auch eine Frage mal an dich an der Stelle, wie ist denn dieses ganze Konstrukt mobile Praxis? Was für, du hast schon erzählt, du hast, wie die Selbstständigkeit oder das in die Selbstständigkeit gehen, was das so ein bisschen spannend war. Was würdest du denn sagen, gibt es aktuell irgendwie Herausforderungen oder auch Chancen vielleicht in dieser Rolle als mobile Tierärztin, als deine Person, als Teenie oder auch ja, für deine Patienten, für deine Kolleginnen, wo du sagst, hey, hier war mal so ein Moment, da ja, musste ich vielleicht mal auch über mich hinauswachsen. Du weißt, wir sprechen ja hier immer gerne auch so ein bisschen, wie kann man sich auch noch weiterentwickeln, außer in Anführungsstrichen, dass man nur den Schritt in die Selbstständigkeit geht, was ja schon ein großer Punkt ist. Also wie ist das von der Seite mal zu betrachten? Gibt es da aktuell irgendwas, wo du sagst, hey, ja, hier gibt es immer wieder Herausforderungen für mich und ich habe sie aber meistern können? Kannst du uns hier was mitgeben?
Ja, ich habe als Herausforderung so, gerade am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich E-Mails bekommen von Fortbildung Vet, dass sie Referenten suchen. Und dann habe ich das schon so wahrgenommen und habe dann aber erst gedacht, ach nee, ich weiß nicht, mich dann dahinstellen und ein Online-Webinar aufzeichnen. Und dann war es aber so, dass es halt am Anfang, wie gesagt, da hatte ich dann vielleicht mal 2 Praxen die Woche oder so und die hatten dann manchmal auch nur 3 Patienten und die andere Praxis 5 Patienten und was ja nicht so wahnsinnig viel ist. Und dann habe ich so nach 2, 3 Monaten gedacht, vielleicht sollte ich das doch machen. Und das war schon prinzipiell doch auch irgendwie so eine Herausforderung, diese Vorträge dann zu machen, diese Online-Webinare zu machen. Wobei der Vorteil ist natürlich bei so einem Online-Webinar, dass es aufgezeichnet wird. Theoretisch kann man da einfach auch noch Sachen nachher ändern oder sagen, ich starte nochmal neu den Satz, wenn man sich total verhaspelt hat. Und dann kam eine Kollegin im Folgejahr hier aus der Gegend, die Tanja Recker aus Delbrück und sagte, sollen wir nicht zusammen hier vor Ort eine Fortbildung machen? Und das wäre doch total toll für die Kollegen. Und prinzipiell ist es immer so, dass diese Herausforderung, sich so ins Rampenlicht zu stellen, das ist eigentlich gar nicht so meins. Und dann haben wir auch letztes Jahr eine Fortbildung gemacht über chronische Magen-Darm-Patienten und haben dieses Jahr eine Kardiologie-Reihe gemacht mit 3 Fortbildungen. Und man merkt schon so, dass man da immer routinierter wird, aber es ist doch immer noch was anderes. Ich habe auch jetzt gestern noch ein Online-Webinar sondern live gehalten. Das war dann nochmal so eine ganz große Herausforderung, wenn man aufzeichnet und die Tierärzte nicht vor dem Mikrofon sieht, weil man einfach nur gegen den Computer redet. Das ist doch nochmal was anderes als diese Online-Webinare, die man aufzeichnet und dann zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und was ich noch zusätzlich gemacht habe, was mich auch ein bisschen Überwindung gekostet hat, ist, dass ich letztes Jahr im Oktober einen Podcast gestartet habe. Und zwar ein Podcast zur Aufklärung von Tierbesitzern, wo ich halt verschiedene Themen bespreche, wie zum Beispiel, wie läuft eine Ultraschalluntersuchung ab, wie zählt man die Atemfrequenz oder was ist eine Mitralklappenendokardiose. und dafür auch Instagram einen Account angelegt habe und dieses ganze Rampenlicht, das, man gewöhnt sich immer mehr daran, aber das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Was in den Praxen eine Herausforderung teilweise ist, ist, dass die Arbeitsbedingungen ja immer unterschiedlich sind. Das heißt, wenn man in der Praxis vor Ort ist, kann man sich seinen Arbeitsplatz natürlich so einrichten, wie man es braucht und wie man es gerne hätte. Wenn man mobil unterwegs ist, muss man natürlich mit den Gegebenheiten arbeiten, die da vor Ort vorhanden sind. Und manchmal ist es halt schon so, man hat ja eine etwas unnatürliche Körperhaltung beim Herzschall, dass man den rechten Arm so schräg nach oben halten muss und mit dem linken Arm das Gerät bedienen muss. Wenn dann der Tisch sich nicht verstellen lässt, die Tiere relativ zappelig sind und vielleicht auch der Stuhl nicht die perfekte Höhe hat, dann hängt man manchmal schon relativ schief vor den Tieren. Und das ist dann doch immer wieder eine Herausforderung, auch für den Körper, dass es anstrengend ist oder dass es halt eben auch in den Rücken geht, wenn die Arbeitsbedingungen nicht optimal sind. Und da muss man so seinen Weg finden, wie kann man das sich so machen, weil ich kann natürlich auch nicht in jede Praxis irgendwie ein Tischchen mitnehmen, wo ich das Ultraschallgerät draufstelle und einen Stuhl mitnehmen, der sich von der Höhe besser verstellen lässt. Und es ist natürlich auch so, dass in jeder Praxis dann die Materialien woanders stehen, das muss man immer sich jeden Tag neu zusammensuchen. Klar, natürlich mit der Zeit weiß man, wo in was in welcher Praxis steht, in den Praxen, in denen man häufiger ist. Aber das sind so ein bisschen auch Herausforderungen in der Praxis.
Okay, wow. Also es bleibt immer spannend, höre ich daraus. Das heißt, der Praxisalltag ist total spannend. Und was mich total freut, so ein bisschen ist dieses Thema, dass du den Weg ins Rampenlicht, sage ich mal, gefunden hast.
Ja.
Weil ich kenne das von vielen Kolleginnen, die genau sich so ein bisschen scheuen oder sagen, ach, ich will ja eigentlich gar nicht, ich will eigentlich einfach Tierarzt sein, am Patienten sein. Und ja, ich sag mal, du bist eingeladen worden, ins Rampenlicht zu gehen. Du machst auch Webinare, wie du gesagt hast. Du hast einen Podcast, darüber hören wir in einer anderen Folge, das können wir schon mal spoilern, noch ein bisschen mehr. Darüber werden wir uns mal intensiv auseinander oder damit auseinandersetzen und da zu austauschen. Ja, finde ich total spannend zu hören. Aber du hast auch gesagt, dass der Praxisalltag Herausforderungen mit sich bringen kann. Ich glaube, man muss unglaublich flexibel sein, ne? Wenn man nicht seinen eigenen Praxisraum hat, wo man jeden Tag reinkommt, den man immer sich so einrichtet, wie man ja den idealerweise gerne hätte, sondern du gibst dich halt, du musst dich ja mit den Sachen, ja, ich sag mal, arrangieren vielleicht, die dir da so begegnen, wie die Räume aufgeteilt sind, wie die Strukturen vor Ort sind. Du hast schon gesagt, die Haltung kann manchmal nicht so ideal sein. Also ich glaube, ich vermute, dass du da sehr, sehr flexibel sein kannst, darfst, musst vielleicht auch.
Anpassungsfähig.
Aber ist ja auch nicht wie, wie sagst du, anpassungsfähig?
Anpassungsfähig.
Genau, ja, das ist, glaube ich, die schönere Seite. Ja, das ist, glaube ich, schöner formuliert, finde ich auch. Also das für die Kolleginnen, die überlegen, dass die es auch machen, genau, Anpassungsfähigkeit gehört auf jeden Fall dazu. Total cool. Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, hast du in deinem Alltag, weil wir sprechen ja hier ganz viel darüber, ja, digitale Praxis, jetzt bist du sehr spezialisiert, du hast eh schon ein Praxismodell, was nicht so dem klassischen, wir mieten einen Praxisraum und machen dort eine stationäre Praxis auf, also nicht diesem klassischen Modell entspricht. Wir sprechen über digitale Möglichkeiten, Technologien. Hast du in deiner Praxis, in deinem Praxiskonzept eine digitale Technologie oder vielleicht eine Innovation, irgendwas eingeführt, was du sagst, hey, das hat meinen Praxisalltag verändert, das hat meinen Praxisalltag vielleicht sogar verbessert. Also irgendwas, wo wir sagen, das ist vielleicht nochmal ein schöner Tipp, auch an die Kolleginnen, die uns gerade zuhören.
Also da ist ja natürlich zum einen der Podcast, wo wir gerade schon mal gesprochen haben, dass der natürlich schon eine Innovation ist, dass ich halt da am Anfang so überlegt habe, spreche ich nur spezifische Themen oder mache ich es ein bisschen allgemeiner? Dann habe ich mich entschieden, es doch ein bisschen allgemeiner zu machen, um mehr Besitzer anzusprechen. Bin aber jetzt doch eher spezifisch geworden und die Besitzer sind super begeistert, wenn ich schalle und dann sage, ihr Tier hat eine Mitralklappenendokardiose oder eine hypertrophe Kardiomyopathie bei der Katze und ich kann denen dann sagen, wenn Sie noch mal mehr Informationen haben wollen oder Ihre Frau, die jetzt vielleicht gerade arbeiten muss und nicht dabei sein konnte, will das auch noch mal hören, dann hören Sie sich doch die Podcast-Folge dazu an. Da ist noch mal alles ausführlich erklärt. Und es ist extrem, wie positiv die Reaktionen darauf sind. Es ist ja bei uns im Praxisalltag einfach so, dass wir häufig ein Zeitproblem auch haben. Und wenn man dann den Besitzern sagen kann, hier ist es nochmal alles erklärt, oder auch die Praxen den Besitzern sagen können, es gibt eine Folge zu, wie läuft die Ultraschalluntersuchung ab. Wie viele Besitzer vergessen, dass sie die Tiere nicht füttern dürfen vor dem Ultraschall? Ich denke, das kennen viele von den Kollegen. Und dann ist der Magen riesig, die Leber ist schlecht einzusehen, Pankreas und so weiter auch einfach. Und wenn die Besitzer das aber in Ruhe hören, statt einmal nur so am Telefon nebenbei zu hören und auch eine Erklärung haben, warum die das machen sollen, dann denke ich, dass es viel einfacher hängen bleibt. Und dann ist es so, dass ich mich inzwischen auch ein bisschen von KI unterstützen lasse. Am Anfang ist es so gewesen, dass ich mich schon da noch so ein bisschen gegen gesträubt habe. Und ich habe natürlich auch Befundberichte und die ganzen Textbausteine für diese Befundberichte habe ich selbst geschrieben. Und inzwischen ist es aber so, dass ich doch relativ häufig, wenn ich jetzt irgendwie nochmal einen Befund habe, wo ich denke, da könnte ich noch was dazu schreiben. Die Befundberichte sind so aufgebaut, dass die Praxen die bekommen, aber auch die Besitzer die weitergeleitet bekommen und dass dann da auch Erklärungen drin stehen, die auch einem Besitzer oder auch einem Anfangsassistenten helfen, das Ganze ein bisschen besser einzuordnen. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel der KI sage, schreib mir doch mal einen Text, was ist ein Hemangiosarkom, ganz grob, mit 5 oder 10 Sätzen, dann bekommt man häufig schon eine ganz gute Anregung. Es ist schon so, dass man sehr aufpassen muss. Also die KI gibt manchmal auch täuschend echt klingende falsche Antworten. Also es sind auch wirklich Fehler dabei, wenn man die KI nutzt. Da darf man sich nicht zu sehr drauf verlassen. Aber einfach, wenn man schon mal diese Vorformulierung hat für so einen Befund, dann macht es es natürlich viel, viel einfacher. Und ich habe das auch in dem Klinikalltag gemerkt, wenn man irgendwelche zum Beispiel Entlassungsschreiben hatte, damals für die Besitzer, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, dann ist es halt einfacher insofern, als dass man den Besitzern wirklich was an die Hand geben kann. Wenn die Besitzer aufgeregt sind, dann hören die einem ja dann doch etwas schlechter zu und können es einfach gar nicht so verarbeiten, weil einfach so viel Stress im Körper ist. Ich denke, das kennt man selber auch von sich, dass man dann einfach weniger aufnahmefähig ist. Und wenn man es dann nochmal schriftlich hat, dann hilft es doch sehr. Und wie gesagt, da kann die KI einem doch auch häufig sehr gute Anregungen geben, wie man so etwas schreiben kann, was man dann natürlich, wie gesagt, nochmal einmal überprüfen muss.
Ja, spannend. Also ganz, ganz aktuelles Thema natürlich, KI-Nutzung. Auch das in der letzten Folge mit Kathi haben wir darüber gesprochen, was das für eine Rolle hat und genau, wo die Chancen auch liegen. Und du sagst das gerade so schön, ne? Also es gibt einem super Anregungen, hilft einem vielleicht ja auch ein bisschen zeiteffektiver, schon mal in die richtige Richtung zu kommen, ne? Ich weiß noch, wie ich früher immer an Texten gearbeitet habe, sehr lange. Und es kommt ja immer darauf an, was das Ziel des Ganzen ist. Und wenn es darum geht, dass die richtigen Informationen mitnehmen und ich mir jetzt keinen, ich sag mal, literarischen Erguss da bieten muss, dann ist das natürlich eine super coole Hilfe. Also super schön auch, dass du das schon etabliert hast bei dir und schon einbindest. Finde ich sehr, 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 sehr spannend. Liebe Tini, du hast uns jetzt gerade so ein bisschen mitgenommen. Ich habe ja dich eingeleitet, dass du spezialisiert bist mit der mobilen Ultraschallpraxis. Wir haben aber jetzt auch schon gelernt, dass du ja auch viel, viel mehr machst. Du gibst auch Webinare und du hast einen Podcast, über den wir in einer gesonderten Folge nochmal intensiv sprechen werden. Wenn jemand mehr über dich erfahren möchte oder vielleicht dir so ein bisschen folgen möchte in deiner Arbeit, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Kannst du, ich weiß nicht, du hast einen Instagram-Kanal, den du auch benutzt, ne? Wo findet man dich da?
Unter Kleintierexpertise findet man mich auf Instagram. Das ist der Instagram-Account von meinem Podcast, wo ich halt einfach auch so ein bisschen Besitzeraufklärung mache, auch mal Videos von meiner oder Reels von meiner Arbeit zeige, wie ich zum Beispiel Blutdruck messe, Herzultraschall durchführe oder Ähnliches. Und ansonsten habe ich natürlich auch eine Internetseite von meinem mobilen Business. Das ist sonoschenk.de, einfach alles zusammengeschrieben. Und genau, darüber könnt ihr mich erreichen.
Super. Dann bleibt mir nur noch eine Abschlussfrage an dich heute, der ich ja so eigentlich jede Folge beende, wo wir Gäste haben. Und zwar die Zukunftsfrage. Es geht darum, ja, welche Veränderungen oder Trends in der Themenmedizin siehst du und siehst du vielleicht auch besonders vielversprechend an, um unsere Branche ja, zukunftsfähig zu gestalten? Hast du da eine Antwort für mich?
Also ich denke, es wird alles immer spezialisierter und es gibt auch immer mehr Möglichkeiten, in die Spezialisierung zu gehen und das dann auch natürlich einfacher mit dem Privatleben zu vereinbaren, dass man Beruf und Privatleben besser unter einen Hut bekommt. Man muss nur entsprechend kreativ sein und die Wege für sich finden, wie man das machen kann. Ob das jetzt so ist, dass man in der bestehenden Praxis sich zum Beispiel Befundvorlagen von KI unterstellen lässt, die einen dann unterstützen in der Besitzerberatung. Zum Beispiel kann es ja auch sein, wenn man jetzt zum Beispiel eine Blutuntersuchung gemacht hat bei einer Katze und einen erhöhten T4-Wert feststellt und sagt, okay, die Katze hat eine Hyperthyreose, dass man den Besitzern sagt, passen Sie mal auf, ich schicke Ihnen hier den entsprechenden Text zu über die Hyperthyreose, lesen Sie sich das mal durch und dann müssen Sie ja sowieso in die Praxis kommen, sich nochmal Medikamente abholen und wenn Sie dann noch Fragen haben, dann stellen Sie die, weil das ist natürlich viel, viel einfacher mit informierten Besitzern dann zu sprechen, als wenn man alles von Grund auf erklären muss und da kann halt KI oder auch ein Podcast, gerne darf auch mein Podcast zu den Themen, die es gibt, weiterempfohlen werden, doch helfen, die Besitzer besser aufzuklären. Das war jetzt auch so hinter meinem Podcast die Intention, dass man einfach aufgeklärtere Besitzer hat, mit denen man dann besser sprechen kann, weil sie einfach eher verstehen, was man meint und die sich dann aber auch einfach besser um ihr Tier kümmern können, weil sie genau wissen, was wichtig ist. Und dann denke ich natürlich auch, dass die Online-Beratung insgesamt ein sehr, sehr großes Thema in der Zukunft sein wird. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit für gerade auch Mütter, dass sie das besser mit den Kindern unter einen Hut bekommen können, wenn sie Online-Beratung machen. Da gibt es ja auch immer mehr Angebote, was da möglich ist, was Kolleginnen oder Kollegen schon auf die Beine gestellt haben. Und ich denke auch, dass die Praxiszeiten einfach deutlich flexibler werden müssen. Einfach auch, damit man verhindert, dass das, was man jetzt im Moment noch erlebt und was ich auch immer wieder sehe, dass doch hochspezialisierte Kolleginnen aus der Praxis rausgehen und auch wirklich komplett fachfremde Sachen teilweise machen, weil sie sagen, das, was mir in der Tiermedizin geboten wird, ist einfach mit dem Familienleben nicht vereinbar. Und ich denke, da müssen auch die bestehenden Praxen einfach flexibler werden, um halt diesen Verlust von den Fachkräften zu verhindern. Und dann denke ich natürlich auch, dass wir in Zukunft vielleicht auch häufiger Kollegen und Kolleginnen haben werden, die so ein Praxismodell haben wie ich, weil das ist ja nicht nur auf den Ultraschall fokussiert, sondern man kann das zum Beispiel wie eine gute Kollegin aus dem Raum Düsseldorf gerade, die das im Bereich der Ophthalmologie gemacht hat und dort in Praxen fährt und dann halt die Augenpatienten dort vor Ort anschaut. Und ob das jetzt Internistik ist, Ophthalmologie oder Dermatologie oder was anderes, das ist ja alles was, was in den Praxen schon abgefragt wird. Und wir haben in den Praxen aber immer mehr Fachkräftemangel, dass die Praxen auch keine Kollegen mehr finden. Und aber auch die Besitzer, die diese Spezialisierung wirklich nachfragen und die sagen, wir wollen aber wirklich, dass man die optimalste Therapie macht und sind auch bereit, dann wirklich zu den Spezialisten zu gehen. Und wenn das in der Praxis nicht angeboten werden kann, halt eben woanders hinzufahren. Aber da ist dann halt auch die Chance für so mobile Kollegen und Kolleginnen wie mich dann, das dort zu machen.
Okay, ich lasse das immer gerne so stehen. Ist total interessant, ganz viele Aspekte drin. Vielen, vielen Dank. Liebe Tini, vielen Dank für die Aufnahme heute. Ich hoffe, man wird es nicht merken. Wir hatten ein paar technische Herausforderungen zwischendurch, aber ich glaube, dass wir das, wenn du bis hierhin uns zugehört hast, unsere liebe Zuhörerin, unser lieber Zuhörer, wahrscheinlich ganz gut über die Bühne gebracht haben. Ja, Tini, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, für den Einblick in dein Praxiskonzept. Wir haben jetzt einen Rundumblick gemacht. Ich finde das sehr, sehr spannend und bin mir sicher, dass wir viele Kolleginnen damit inspirieren können und auch neue Impulse setzen können. Und ja, ich habe es schon gesagt, wir hören uns nochmal wieder in einer weiteren Folge, in der wir nämlich über deinen schon angesprochenen Podcast sprechen werden. Also das schon mal angeteasert und ein kleiner Spoiler für euch. Wir werden darüber sprechen, ja, wie Tini da ganz konkret bei gelandet ist, was es bedeutet, einen Podcast zu machen, weil das werden wir auch mal wieder gefragt, was es bringt, wie es umgesetzt werden kann. Also hört da auf jeden Fall rein. Und dann sage ich an dieser Stelle für heute erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Tini, dass du da warst.
Danke für die Einladung und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Ich mich auch. Bis dahin.